Werbung.
Dein Hund frisst ständig Gras, hat Durchfall oder sogar Juckreiz. Das sind klare Anzeichen, dass er sein aktuelles Futter nicht optimal verträgt. Das Sensitive-Futter von Hey Holy wurde von Tierärzten speziell für sensible Hunde entwickelt. Hypoallergen mit nur einer Proteinquelle und ohne Getreide oder künstliche Zusätze. Ausgezeichnet vom DLG-Testinstitut für sehr gute Verträglichkeit, geringes Allergierisiko und hohe Qualität. Sichere dir jetzt 35% Rabatt auf die erste Bestellung. Einfach auf www.heyholy.com gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Werbung Ende.
Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung oder Empfehlung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Diese stellen keinen Ersatz für eine professionelle und individuelle Beratung dar. Werteentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Letzte Woche ging es bereits in die Berichtssaison in den USA. Im Fokus standen die Banken und wir berichten gleich in unserem allgemeinen Teil darüber. Außerdem hält uns dann auch wieder Donald Trump wieder mal auf Trab. Und dann haben wir heute noch folgende Unternehmen und deren Aktien dabei.
Richtig, wir machen als erstes mal nicht Trump und nicht Tech, sondern wir gucken auf Hygiene und einen guten, alten, soliden Weltmarktführer in dem Bereich, Reckitt Benckiser aus Großbritannien, einer der Weltmarktführer im Bereich Gesundheit und Hygiene. Vor 2 Jahren haben wir schon mal über Reckitt gesprochen und wollen da heute noch mal drauf gucken, wie sich die Aktie so entwickelt hat seither.
Und dann haben wir wieder einen Hörerwunsch. Wir betrachten heute den Baustoffgiganten CRH, der gemessen am Umsatz und an der Marktkapitalisierung zu den globalen Top-Baustoffkonzernen weltweit zählt. Mit einer starken Marktposition in Nordamerika und in Europa ist dies natürlich einer der Profiteure von den aktuellen Infrastruktur- und Sanierungsprogrammen.
Und zu guter Letzt eine Alternative noch im Bereich E-Commerce zu Amazon. Und zwar haben wir gesagt in der letzten Woche schon, dass man angesichts der Turbulenzen in den USA auch mal wieder verstärkt auf Asien schauen müsste. Wir reden heute über den E-Commerce- und Cloud-Konzern Alibaba in China. Ja, und wer es nicht erwarten kann, der kann mit den Timecodes in den Shownotes direkt zu einem dieser 3 Unternehmen springen. Ansonsten bleiben wir zunächst beim Wochenrückblick, der in dieser Woche allerdings auch eine Vorausschau sein wird.
Der Wochenrückblick.
Der Streit zwischen Europa und den USA um die Zukunft Grönlands hat sich über das Wochenende massiv zugespitzt, Petra. Ich weiß nicht, ob du schon am Samstagabend die Nachrichten gesehen hast. Was ging dir da durch den Kopf?
Ja, im Grunde genommen alles auf Anfang. Es ist mal wieder soweit. Und es ist ja genau das, was wir auch im Ausblick berichtet haben. Es gibt so viel Positives dieses Jahr. Aber die Risiken haben wir natürlich auch mit irgendwelchen Aktionen, die von Donald Trump und der US-Regierung da auf uns zukommen. Und da sind sie.
Da sind sie, genau. Also Donald Trump bedroht 8 Staaten in Europa mit Sonderzöllen von mindestens 10% bei Einfuhren in die USA. Betroffen sind unter anderem Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Es sind die 8 Staaten, die Dänemark in der Position sozusagen unterstützen, dass Grönland wiederum zu Dänemark gehören soll, weiterhin gehören soll und nicht, wie es sich Donald Trump wünscht, jetzt auf welchem Wege auch immer in den Besitz der USA übergehen soll. Donald Trump findet das also überhaupt nicht lustig, dass Europa da so renitent ist und hat am vergangenen Samstag diese Sonderzölle angedroht oder beziehungsweise angekündigt. Sie sollen in Kraft treten zum 1. Februar. Und es wird natürlich auch eine Reaktion geben. Daran arbeiten die europäischen Staaten bereits fieberhaft. Und als erstes haben sie bereits angekündigt, dass das bereits beschlossene Zollabkommen zwischen der EU und den USA, das diese Woche eigentlich endgültig vom Europäischen Parlament bestätigt und ratifiziert werden sollte, dass das jetzt erstmal nicht kommen wird. Das heißt, auch dort wird es eine Verschärfung im Grunde genommen geben. Die Zölle, die derzeit auf US-Waren erhoben werden, wenn sie nach Europa importiert werden, die bleiben erstmal in Kraft. Das Abkommen hätte ja vorgesehen, dass diese Zölle auf null gesenkt werden, während die USA weiterhin 15% verlangen dürfen auf Waren aus Europa bei der Einfuhr. Also da gab es ohnehin so eine gewisse Ungerechtigkeit, wenn man so will. Ein Zugeständnis schon an Donald Trump. Jetzt kriegt er das alles nicht. Und es sind weitere Strafzölle im Gespräch im Volumen von 93 Milliarden Euro, mit denen man also künftig Waren aus den USA, zum Beispiel Turbinen, belasten möchte. Ja, Petra, jetzt ist ja eine Lehre aus dem Jahr 2025 gewesen, dass es meistens bei Donald Trump dann doch nicht so scharf kommt, wie er es erstmal ankündigt. Zumindest in den Zollstreitigkeiten war das häufig so. Es gibt dafür den schönen Begriff Taco, Trump always chickens out. Er zieht irgendwie wieder zurück und kneift.
Das hört er nicht gerne.
Ist das jetzt deiner Ansicht nach auch wieder so ein Moment, so ein Taco-Moment? Oder steckt da mehr dahinter, deiner Ansicht nach?
Ja, also ich glaube nicht, dass es ein Taco-Moment ist. Ich glaube schon, dass er grundsätzlich eskaliert, um zu verhandeln. Aber hier haben wir eine ganz andere Größenordnung. Hier geht es ja nicht nur um reines Handeln, Aushandeln von Lieferungen von Waren und Einfuhr und Ausfuhr von Produkten und Dienstleistungen. Hier geht es ja um ein Land. Und da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wie der Ausweg hier ausschauen soll. Ja, im Moment sieht das so aus und das finde ich gefühlt natürlich auch ganz gut, dass die EU eher eine harte Tour ihm gegenüber fährt. Das ist ja auch nicht gewohnt. Also im Grunde genommen müsste man sich ja an den Tisch setzen und irgendwo eine Einigung finden. Aber wie soll die aussehen? Also alle wollen sie Grönland haben. Hier gibt es im Grunde genommen keine Einigung. Und wenn es so weitergeht, wie er vorgeht, ehrlich, dann brauchen wir in Zukunft uns hier an dieser Stelle gar nicht mehr zu unterhalten. Dann investieren wir alle nur noch in Gold und in Rüstungsaktien und trennen uns von Konsumwerten. Aber ehrlich gesagt, ich glaube letztendlich nicht daran, sehe aber jetzt hier auch noch nicht wirklich eine Lösung auf uns zukommen. Wir müssen hier flexibel sein. Grundsätzlich ist es so, gegenseitige Zölle, es gibt keinen Gewinner bei solchen Sachen. Es wird natürlich immer wirtschaftliche negative Effekte haben und das muss man beobachten. Ich denke aber auch, dass die Märkte erstmal sehr verhalten hierauf reagieren werden, weil man schon glaubt, dass es in irgendeiner Form einen Rückzieher geben wird, aber Trump ist auch nicht der Typ, der von seiner Obsession darauf ausgeht, dass er jetzt wiederum uns entgegenkommt. Also im Moment habe ich dafür überhaupt keine Lösung. Ich weiß es nicht.
Das Interessante, du hast es gerade gesagt, Handelskriege kennen nur Verlierer.
Ja.
Das sieht man ja heute auch schon in den ersten Reaktionen der Märkte, weil interessanterweise einer der Hauptverlierer ist ja heute Morgen die deutsche Autoindustrie. Würde man erwarten vielleicht, wenn man denkt, naja, jetzt werden da die 10% Zölle erhoben bei Einfuhren künftig in die USA nochmal zusätzlich. Ja, das ist ein Faktor. Aber der Hauptfaktor ist ja, glaube ich, dass auch die EU dann möglicherweise in Reaktion auf die Zölle aus den USA ihrerseits Zölle auf Importe aus den USA einführen wird. Und da sind natürlich die deutschen Autohersteller, allen voran vielleicht BMW, betroffen. Denn BMW produziert zum Beispiel seine schicken SUVs größtenteils in den USA und importiert sie dann auch nach Europa wieder. Das könnte natürlich gerade BMW ziemlich zum Verhängnis werden. Und so sieht man schon, dass die Folgen einer solchen Eskalation sehr, sehr vielschichtig und komplex sind. Das macht es natürlich wahnsinnig schwierig für Anleger, jetzt genau die Unternehmen zu finden. Wir sind ja ein Podcast, der sich viel einfach mit Einzelaktien und Unternehmen beschäftigt. Also die Unternehmen zu finden, die in so einer Situation so einigermaßen unbeschadet dadurch manövrieren können.
Ja, also definitiv. Also gerade wenn beide Seiten des Atlantiks betroffen sind. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass es hier eine schwerwiegende Eskalation gibt. Ich hoffe es natürlich auch nicht, weil letztendlich hätte das auch was mit einem NATO-Austritt zu tun. Und das ist für mich eine der größten politischen Errungenschaften, die die USA gemacht haben. Auf der anderen Seite muss sich Trump aber auch bewusst sein, dass solche gegenseitigen Zölle auch in seinem Land entsprechend Inflation wiederum in die Höhe treiben. Ich weiß nur nicht im Detail, wie er hier tickt und was er für sich in den Fokus der Macht setzt. Deswegen ist das schwer zu beurteilen.
Kommen wir noch kurz auf die Zahlen in der vergangenen Woche. Die amerikanischen Banken haben ihre Quartalszahlen vorgelegt und da sah es irgendwie ganz gut aus.
Ja, also normalerweise, wenn man sich jetzt nur auf diese fundamentalen Zahlen, Daten, Fakten fokussieren würde, würde es gut aussehen, weil ja, die Banken sind mit einem klaren, relativ klaren Signal in die Saison gestartet. Und zwar zeigen sie halt keine konjunkturelle Abkühlung, Konsumkredit. Kreditqualität und die Kapitalausstattung bleiben weiterhin stabil, trotz der in den USA immer noch recht hohen Zinsen. Und warum ist das interessant? Die Ergebnisse der Banken sind deswegen so wichtig, weil sie für uns einen gewissen Gradmesser der bestehenden Markttrends darstellen. Und in den letzten Jahren haben diese immer öfter eine Orientierung gegeben, ob der Markt halt positiv oder negativ momentan tickt. Und die ersten Zahlen zeigen durchaus einen weiterhin positiven Trend. Dabei lieferte zum Beispiel JP Morgan eher so gemischte Ergebnisse. Auf der einen Seite einen Gewinnrückgang im vierten Quartal von 7%, aber die Umsätze stiegen im Verhältnis dann auch wieder 7%, natürlich getrieben von den starken Handels- und Wertpapiergeschäften, die man letztes Jahr gesehen hatte. Das alleine legte 17% zu. Die Citigroup legte auch gute Zahlen vor, Erlöse stiegen um 8% und Bank of America meldete für das vierte Quartal einen Gewinnplus von 18% gegenüber dem Vorjahr.
Aber jetzt musst du mir erklären, wenn die Zahlen alle so gut waren und auch die unterliegenden Entwicklungen alle so positiv waren, warum sind dann die Aktien trotzdem in die Knie gegangen, muss man sagen?
Ja. Das kennen wir ja schon aus den vorherigen Jahren und Monaten. Also die Zahlen sind gut, aber die Gewinn- und Umsatzerwartungen der Analysten und des Marktes wurden zum Teil dann auch wieder verfehlt. Und einzelne Kennzahlen, wie zum Beispiel das Investmentbanking bei JP Morgan, lagen unter den Erwartungen. Deswegen gab es hier zum Teil doch heftige Korrekturen von bis zu 6%. Und ein Thema war auch der Vorschlag über einen möglichen Zinssatzdeckel für Kreditkarten. Der Vorschlag liegt momentan bei 10% und solche regulatorischen Eingriffe könnten die künftige Profitabilität der Banken natürlich spürbar dämpfen und das war dann mit ein Grund.
Okay, also auch hier lässt Trump grüßen im Grunde genommen, denn das ist ja auch eine seiner Initiativen, die er zum Jahreswechsel rausgehauen hat. Sag ich mal, ja, da wird man sehen, auch wie das weitergeht in den USA. Auf jeden Fall sind diese positiven Zahlen aus dem vierten Quartal 2025 nicht unbedingt eine Garantie, dass es auch 2026 so weitergehen wird.
Wahre Größe.
Reckitt Benckiser gehört zu den größten Reinigungsmittelherstellern der Welt und bietet ein sehr bekanntes Markenportfolio an. An die 100 weltweit bekannte Marken, darunter die Kondommarke Durex. Calgon ist auch bei uns immer unter der Spüle irgendwie vertreten mit den Spülmaschinentabs. Die Wick-Halsbonbons gehören dazu, Raumdüfte etc. pp. Weltweit vertreten in 200 Märkten. Das Ganze geht zurück auf den deutschen Johann Benckiser, der Industriechemikalien herstellte im beginnenden 19. Jahrhundert. Später wurde das Ganze irgendwie fusioniert mit der britischen Firma Reckitt und zu Reckitt Benckiser. Und wir haben 2024 im April über diese Aktie gesprochen. Damals stand Reckitt bei etwa 45 britischen Pfund. Und das war eine sehr günstige Gelegenheit, KGV bei 14. Und wir haben gesagt, schwer vorstellbar, dass dieses Unternehmen wirklich in eine fundamentale Krise schlittert, weil die Marken einfach so felsenfest stehen, so eine gute Stellung haben. Deswegen haben wir damals gesagt, eigentlich eine ganz günstige Einstiegsgelegenheit für langfristige Anleger. Und siehe da, aktuell steht die Aktie bei gut 61 Pfund. Das sind umgerechnet knapp 71 Euro. Das KGV ist ein bisschen gestiegen, nämlich bei 18 inzwischen angekommen. Das ist jetzt alles im Vergleich zu Tech-Werten aus den USA keine sensationelle Entwicklung, aber es bestätigt doch, dass diese Konsumwerte eigentlich ganz robust da sind, oder?
Ja, definitiv. Und natürlich ein Konzern wie Reckitt Benckiser profitiert natürlich auch nach der Corona-Krise von Hygieneartikeln und dann auch wieder von dem anspringenden Konsum, den wir hier sehen. Und du hattest es so schön im Intro gesagt, es kann nicht immer nur Tech und KI sein. Und deswegen ist das natürlich gerade ein Wert, der gegebenenfalls jetzt auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, den das Unternehmen sicherlich verdient hat, auch am Markt wieder bekommt. Und die ersten Auswirkungen davon sehen wir schon. Ja, richtig, die seit unserem letzten Podcast ist die Rendite gerade mal bei nur 36% in 2 Jahren. Aber ehrlich gesagt, ich fühle mich damit sehr, sehr zufrieden. Ist halt mein geliebter Träger, aber solider Wert.
Petra, ich erinnere mich noch gut daran, dass du vor etwa einem Jahr gesagt hast, es sei mal, und vielleicht auch schon vor 2 Jahren, es könnte sein, dass du gesagt hast, es ist Zeit für eine Sektorrotation. Ja. Ich habe mir diesen Begriff gemerkt, den fand ich ganz schön. Das meint, dass nach dem Höhenflug der immer wiederkehrenden Tech-Werte, Stichwort Magnificent Seven und so weiter, es eigentlich an der Zeit wäre, dass mal die klassischen Konsumgüteraktien zurückkommen und da mehr Aufmerksamkeit der großen Investoren und der Märkte drauf geht. Das ist in den letzten 2 Jahren nie so richtig eingetreten. Aber wenn man sich jetzt die Entwicklung der Aktienkurse anschaut, dann stellt man doch fest, dass in den letzten Monaten diese Werte deutlich zulegen konnten. Ist es jetzt tatsächlich dann der Moment, wo wir mal sagen können, juhu, die Sektorrotation ist da?
Ich weiß nicht, ob es jetzt die komplette Rotation dieser Branchen ist, aber zumindest ist es so, dass wir auch mal wieder über den Tellerrand hinausblicken und nach Alternativen suchen, weil natürlich die Zukunft wird von KI und Technologie bestimmt, aber die Wachstumsraten, die wir gewohnt waren und sind, die können im Grunde genommen nicht so in die Zukunft vorgeschrieben werden. Also tun wir gut damit, auch Alternativen zu suchen. Und dann haben wir natürlich die uns bekannten großen Qualitätstitel, die Value-Werte, die bisher wirklich keine Beachtung gefunden haben und mit denen man sich ganz wohl fühlen könnte, wenn halt die Technologie nicht mehr diesen Hype erlebt, wie wir ihn vielleicht in den nächsten kommenden Monaten dann auch erleben werden. Und dann gucken wir natürlich zu starken Konzernen mit starken globalen Marken in strukturell wachsenden Bereichen. Das ist Gesundheit, das ist Hygiene, das ist die Babynahrung wie bei Reckitt Benckiser. Und dann beobachten wir natürlich auch diese demografischen Trends. Wir werden mehr ältere Menschen haben. Wir werden eine größere Mittelschicht gerade in den Emerging Markets haben. Höheres Bewusstsein natürlich für Gesundheit und für Sauberkeit und da finde ich Reckitt natürlich ganz vorne an dabei und halte ich für einen sehr aussichtsreichen Konzern.
Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv, bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Werbung Ende.
Nachgehört. Kommen wir zu einem Hörerwunsch, den wir hier heute sehr gerne berücksichtigen und wo wir auch immer uns freuen, wenn Hörer uns solche tollen Beispiele nennen, die wir uns mal gerne angucken. Es handelt sich heute um CRH. Wir sprechen es jetzt mal an dieser Stelle auch CRH aus, bedeutet aber Cement Roadstone Holdings.
CRH.
Ja, CRH.
Müsste man eigentlich, glaube ich, ne? Aber das ist irgendwie, da kriegt man so einen Knoten in die Zunge, wenn man das die ganze Zeit sagt. Deswegen CRH.
Also an dieser Stelle wissen wir sagen jetzt CRH, aber jeder weiß, was damit gemeint ist.
Yes.
Ja, was ist damit gemeint? Es ist einer der weltweit größten Baustoffkonzerne, stark in Nordamerika und Europa positioniert und dadurch natürlich Profiteur von Infrastruktur-, Wohnungs- und Sanierungsprogrammen. Das Unternehmen entstand bereits 1970 durch die Fusion der irischen Unternehmen Cement Limited und Roadstone, daher ausgeschrieben Cement Roadstone Holding. In den 70 70er und 80er Jahren folgte die Börsennotierung in Irland und in Großbritannien und es kam zu einer starken Expansion durch Übernahmen in Europa und auch in den USA, woraus insbesondere die US-Tochter Oldcastle entstand. Und dadurch gab es dann natürlich auch bis in die 2000er Jahre eine große steigende Präsenz, zahlreiche Akquisitionen in Westeuropa, in Osteuropa, Nordamerika, Israel und Asien kamen hinzu. Ein Meilenstein war dann 2015, wo CRH größere Vermögenswerte von Lafarge Holcim übernahm und dadurch eben zu dem größten Baustoffkonzern, zu einem der größten Baustoffkonzerne der Welt aufstieg. Und 2023 verlagerte das Unternehmen, das war sicherlich ein guter Schritt, seine Hauptnotierung an die New York Stock Exchange, um natürlich näher an den wichtigsten Märkten und an den wichtigsten Kapitalgebern zu sein.
Petra, da würde ich gerne gleich mal einhaken, weil das finde ich ist ja immer ganz interessant. Wir kennen die Diskussion auch aus Deutschland. Ich sage nur mal Linde, Praxair, ne? Die haben ja da auch sogar um den Zeitraum, glaube ich, ihre Hauptnotiz nach New York verlagert. Und sie haben das damals ja unter anderem damit begründet, dass sie davon ausgehen, in den USA eine fairere, sprich höhere Bewertungen für ihr Unternehmen erlangen zu können, einfach weil der Kapitalmarkt größer ist und die Kapitalmarkttiefe größer ist. So, und wenn ich mir jetzt den Aktienverlauf von CRH anschaue, dann ist ja auch genau dieses Kalkül bei diesem Unternehmen grandios aufgegangen. Der Aktienkurs hat sich seither etwa vervierfacht. Und die Frage ist natürlich so ein bisschen eine müßige Frage. Wir wissen nicht, wie es gewesen wäre, wenn sie in Europa geblieben wären. Aber zumindest muss man mal feststellen, wahrscheinlich ging es nicht nur um die Nähe zu den Märkten in den USA, was den Absatz von Beton und Zement angeht und Asphaltbelägen, sondern es ging einfach auch um die Nähe zu den Investoren in den USA, ne?
Definitiv ja. Wobei bei Linde war es ja auch so, dass durch die Listung im DAX sie ja auch diese Deckelung hatten.
Ja.
Was natürlich dazu führte, sich im Ausland listen zu lassen. Und bei CRH ist es in der Tat so, hier gab es diese Deckelung meines Erachtens nicht. Aber dadurch, dass Nordamerika einer der stärksten Märkte ist, ist es dadurch auch der wichtigste Markt. Und die Investoren sind natürlich dann noch mehr in Nordamerika zu suchen. Also daher die Hauptnotierung natürlich in New York. Was macht das Unternehmen aber? Das Unternehmen ist gar nicht so klein, beschäftigt mittlerweile rund 80.000 Mitarbeiter an über 3.800 Standorten in 28 Ländern. Und im Kern geht es um die Materialproduktion von Zement, von Aggregaten und von Asphalt und um nachgelagerte Produkte und Lösungen im Bereich von Betonfertigungsteilen, Pflastersteine, Infrastrukturlösungen. Das gehört alles dazu und natürlich dann auch kümmert man sich um den Vertrieb. Das passiert vielfach mit regionalen Marktführern, die vor Ort sitzen. Also im Grunde genommen kann man sich vorstellen, sämtliche Bauvorhaben, Planungen für Brücken, für Tunnel, Abwasser- und Regensysteme, die Verkehrssteuerung, Lärmschutz, Straßenentwässerung etc. pp. Überall dort hat CRH seine Finger mit im Spiel und natürlich kommen dann auch noch Lösungen und Systeme für Strom, Daten und die Glasfasernetze.
Und hier wird ja tatsächlich ein Schuh draus, denn hier sieht man ja ganz eindeutig bei Glasfaser und diesem ganzen Bauboom, den es sowohl in den USA schon gibt im Bereich Rechenzentren, als auch das, was absehbar jetzt in Europa passieren wird, sowohl bei Infrastruktur als auch bei Rechenzentren wieder, dass dieses Unternehmen eben wahnsinnig von der beginnenden boomenden Baukonjunktur profitiert. Das ist natürlich so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, ne? Also wenn du irgendwie große staatliche Ausgabenprogramme oder private Investitionsprogramme in dem Bereich hast, die bedeuten, dass viel physisch gebaut wird und investiert wird, dann läuft super. Aber wenn dann irgendwie so ein Zyklus auch mal an ein Ende kommt oder ein staatliches Investitionsprogramm ausläuft, dann ist irgendwie auch klar, dann beginnen wieder so ein paar magerere Jahre. Das ist irgendwie, glaube ich, typisch für diese Industrie. Für Anleger finde ich aber trotzdem schwer zu kalkulieren. Ich meine, wir haben gerade gesagt, die Aktie hat sich vervierfacht in den letzten 3-4 Jahren. Wie geht man damit jetzt als Anleger um? Das ist irgendwie ein interessantes Unternehmen. Das hat mit Sicherheit auch die nächsten 3-4 Jahre noch gute Aussichten, weiterzuwachsen.
Ganz genau.
Ob das aber nicht alles auch schon irgendwie in dieser Aktie so ein bisschen eingepreist ist an Entwicklung, das ist so die Frage, oder?
Ja, also es ist in der Tat, du hast es angesprochen, ein sehr zyklischer Wert, der natürlich von entsprechenden Phasen von hohen Bauinvestitionen für Umsatz und für Margen abhängig ist. Aber diese Baukrise, die zu deutlichen Rückgängen führen würde, die sehen wir halt im Moment nicht. Ja, ganz im Gegenteil. Wir haben diese enormen Summen von privaten Investitionen in Infrastruktur, in Energie- und Verkehrsprojekte, auch insbesondere in den USA. Daher, ja, wenn ich mir den Chart angucke, hat die Aktie wahnsinnig performt, aber sie hat auch momentan lediglich ein KGV von 18, also knapp 19, hat einen guten ROCE von 12%. Das Unternehmen verdient also wirklich Geld. Daher würde ich in diesem Moment jetzt mal mir nicht so den Chart wirklich hier in den Fokus setzen, sondern würde einfach sagen, die nächsten Jahre werden wir weiter Investitionen haben in die Infrastruktur, in Bauvorhaben. Und das ist ein Unternehmen, was weltweit, also sowohl in Nordamerika als auch in Europa, davon profitieren sollte. Ja, man kann natürlich gucken, ob es jetzt irgendwann mal eine kleine Delle geben sollte durch irgendwelche anderen geopolitischen Risiken, die wir ja auch eben angesprochen haben. Aber grundsätzlich glaube ich, wie du auch eben so schön gesagt hast, dass die nächsten Jahre relativ safe sind für solche Unternehmen.
Das Ganze sehen.
Ja, wir kommen zu einem chinesischen Einzelunternehmen und wer Timo und mich kennt, wird sich wahrscheinlich denken, was ist denn jetzt in deren Köpfe gefahren, weil normalerweise sind wir zwei keine großen Anhänger von Anlagen in chinesische Einzelwerte. Wir wissen, der Markt ist zum einen sehr schwer zugänglich und die Unternehmen abhängig von Politik und Regierung. Dennoch, wir können einfach nicht darauf verzichten, uns um den chinesischen Markt zu kümmern und uns damit mit auseinanderzusetzen. Er wird immer größer, er wird immer mächtiger. Man ist durch das tiefe Tal der Tränen und der Immobilienkrise fast durch. Und daher sollten wir uns auch mit den Unternehmen hier mehr auseinandersetzen. Und da ist es natürlich naheliegend, dass wir ein Unternehmen uns ausgewählt haben, was besonders vom E-Commerce, von Technologie, vom Cloud-Management profitiert. Und so kommen wir natürlich dann auch zu Alibaba.
Das stimmt. Und Alibaba ist ja im Grunde genommen so das chinesische Amazon, also vor allen Dingen eine Online-Handelsplattform, wo chinesische Händler ihre Produkte anbieten können. Das Ganze wird einem dann nach Hause geliefert, klar. Es ist allerdings auch eine Auktionsplattform, Taobao heißt die. Dann gibt es einen Bezahldienstleister, Alipay. Den sieht man manchmal auch in Deutschland oder in Europa, wenn man seine Karte ans Terminal hält. Dann steht da manchmal auch Alipay als Option. Richtet sich allerdings fairerweise vor allen Dingen an Chinesen, die hier unterwegs sind und dann mit ihren Karten bezahlen möchten. Also das ist schon eine sehr, sehr, und du hast da noch gesagt, das Cloud-Geschäft, was jetzt in den letzten Jahren ähnlich wie bei Amazon dazugekommen ist, das kriegt natürlich eine wachsende Bedeutung. Es ist ein riesiges Konglomerat mit einem Umsatz von umgerechnet knapp 140 Milliarden Dollar. Jetzt wäre ja mein erster Verdacht, dass, wenn ich mir einmal kurz die chinesische Konjunktur angucke, wir erinnern uns, es gab die Pandemie, das war irgendwie so eine sehr ambivalente Geschichte. Einerseits super für die ganzen Online-Händler und Online-Distributoren. Auf der anderen Seite hat man schon das Gefühl, dass die chinesische Binnenkonjunktur seither einen wirklichen Knacks bekommen hat. Wir reden nicht mehr über 6, 7, 8% Wachstumsraten in dem Land, sondern inzwischen sind wir so bei 4, 4,5, 5% angelangt. Und da gibt es auch große Zweifel, ob die eigentlich so stimmen, diese 4,5%, die da offiziell verkündet werden. Das heißt, da wäre schon mal so meine erste Frage, ob du glaubst, dass Alibaba tatsächlich so eine, sage ich mal, interessante Entwicklung noch vor sich haben wird, angesichts einer wirtschaftlichen Entwicklung in China selber, die jetzt so mittelmäßig gerade. Also die Zeiten des stürmischen Wachstums in China sind ja vorbei.
Ja, also ich finde immer noch, dass die Chinesen hier aus europäischer Sicht sehr, sehr gutes Wachstum haben. Also mit einem Wirtschaftswachstum von über 4% wären wir hier in Europa wirklich sehr, sehr froh. Also,
das stimmt.
Und daher, wenn ich auf Alibaba schaue, schaue ich zuerst natürlich auf den Heimatmarkt. Und ich finde, dass uns China in vielem voraus und mittlerweile auch überlegen ist. Meines Erachtens mit Tendenz steigend. Und das verkennen wir Europäer ein bisschen und vor allen Dingen die Amerikaner verkennen das scheinbar so ein bisschen. Wenn wir uns das mal anschauen, China kümmert sich gerade um den Mittelstand. Was kommt da auf uns zu, wenn bei einem solchen großen, einwohnergenerierender Volkswirtschaft der Mittelstand wirklich gepusht wird. Und dann China dominiert, ich weiß nicht, ob du es letzte Woche oder vor zwei Wochen gelesen hast, dominiert auch in der Wissenschaft. Mhm. Im internationalen Ranking der Universitäten, das war mir nicht bewusst, liegt die chinesische Zhejiang-Universität mittlerweile auf dem ersten Platz. Und weitere ganze 7 chinesische Unis befinden sich in den Top 10. Harvard mittlerweile nur noch auf dem 3. Platz. Und wenn ich mir das alles angucke, Bereich Technologie, KI, liegen die Chinesen mindestens auf Augenhöhe mit den USA. Daher sollten wir nicht so nachlässig sein und zu sagen, naja, die Chinesen, wer weiß, was die uns bieten. Natürlich ist das ein großer Risikofaktor. Wenn es der chinesischen Regierung nicht passt, wird ein Jack Ma, der Gründer von Alibaba, einfach mal für ein paar Monate verschwindet er von der Oberfläche. Mhm. Das kann natürlich passieren. Deswegen wäre ich vorsichtig bei meinen Anlagen weiterhin. Man weiß ja, ich habe gerne, wenn ich von einem Unternehmen überzeugt bin, meine 10% und kaufe die gerne über einen längeren Zeitraum in 3 Tranchen ein. Bei chinesischen Unternehmen würde ich jetzt die Begrenzung von 10% würde ich nicht nehmen. Ich würde wesentlich weniger investieren. Ich halte sie aber trotzdem für sehr aussichtsreich. Und gerade bei der Binnenstruktur, wenn ich an den chinesischen Markt glaube, dann profitiert ein Unternehmen wie Alibaba, was wirklich intern, also domestic in China wirklich gesettelt ist, natürlich besonders von diesen Umständen.
Gebe ich dir recht, widerspreche ich gar nicht. Wenn man sich noch dazu anschaut, den Kursverlauf, dann sieht man ja, dass die Aktie tatsächlich irgendwie eine ziemliche Durchstrecke nach ihrem Hoch in der Pandemie hatte. Die Aktie hat sich jetzt so ein bisschen in den letzten, sage ich mal, 12, 18 Monaten berappelt, ist ein bisschen hochgekommen aus ihrem Tal. Das lag so bei um die $60. Inzwischen sind wir schon wieder bei $166. Aber für einen Tech-Konzern, der eben, wie du sagst, stark investiert in Cloud-Computing und in künstliche Intelligenz, ist es immer noch relativ günstig bewertet. Eine KGV ist um die 20. Trotzdem, also ich verstehe all deine Punkte. Ich gebe zu, mir wäre es lieber, ich hätte so ein Unternehmen, also wenn ich in ein chinesisches Unternehmen investiere, das absehbar viel stärker sich internationalisiert, das irgendwie wirklich auch in der ganzen Wertschöpfungskette, in der Liefer- und Produktionskette sich viel stärker integriert hat, beziehungsweise ganz viel sozusagen inkorporiert hat in dieser Produktions- und Lieferkette. Da denke ich zum Beispiel an den Autohersteller BYD, der sich jetzt anschickt, die ganze Welt mit seinen Autos zu erobern. Das sind Verbrenner, das sind Hybride, das sind Elektroautos. Mhm. Der betreibt das vom Minengeschäft für das Sourcing der Rohstoffe über die Batterieproduktion bis dann eben zur Autoherstellung. Das finde ich total beeindruckend. Da bin ich eher als bei Alibaba, wo ich sage, boah, da, also von Regulatorik, du hast es gesagt, die kommunistische Partei, dann grätscht die da mal wieder rein, wenn ihr was nicht passt, bis hin zur chinesischen Binnenkonjunktur überall. Da bin ich irgendwie so ein bisschen, da kriege ich eher kalte Füße. Aber das ist so meine persönliche Befindlichkeit.
Wie damals bei Apple, Timo.
Ja, genau so.
Aber ja, ich verstehe dich. Und du kannst natürlich ein Unternehmen wie BYD jetzt nicht mit einer Alibaba vergleichen. Aber für uns ist es ja mal der Blick über den Tellerrand hinaus. Und wir glauben an Technologie und wir glauben an KI und ich glaube an den chinesischen Markt. Und wenn wir diesen strukturellen Megatrend von zunehmender Digitalisierung in China betrachten und diese enorme Nutzerbasis und die Datenfülle, die Alibaba im eigenen Land hat,
das stimmt.
Ganz zu schweigen von der Cloud-Sparte und den KI-Diensten und all diese Sachen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, in Amerika zu einem KGV von Unternehmen führen von 40, 50 und noch höher. Und wir haben ein ähnliches Unternehmen, ähnlich auf Augenhöhe in China mit einem KGV von 17, dann muss ich sagen, fühle ich mich gerade mit einem Investment Alibaba wohler, als wenn ich mir eine Nvidia ins Depot lege. Die BYD kann ich ja trotzdem kaufen.
Große Sätze von Petra Ahrens. Ich glaube, über dieses ganze Verhältnis USA-China werden wir in diesem Jahr noch häufiger sprechen.
Ja, glaube ich auch.
Also aus europäischer Sicht, wo wenden wir uns eigentlich gerade lieber hin? Das war mal wieder Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pach in Berlin und
Petra Ahrens aus Köln. Alaf, jawohl.
So ist es. Das kommt ja auch bald wieder.
Wir sind schon mittendrin, Timo.
Ach so, ja, in Berlin noch nicht. Also, wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen Ihnen eine gute, ruhige und erfolgreiche Woche. Halten Sie die Ohren steif und wir sind nächste Woche wieder für Sie da. Bis dann. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.
Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Petra Ahrens und Timo Pache.